Wir haben den Fußball erfunden. Das stimmt wieder nicht. Das stimmt, hat noch nie gestimmt, aber wir reden darüber. Wir, das sind
Lothar Leuschen,
Uni Balzert
und Andreas Boller. Ja, Lothar, wie fühlt man sich, wenn man so ein Fan einer, oder Uni, bei dir gilt es ja auch, wenn man Fan einer Mannschaft ist, die nichts mehr zu gewinnen und zu verlieren hat?
Meint ihr jetzt Borussia Mönchengladbach?
Ja, ich finde,
was zu verlieren haben wir schon.
Ja, finde ich auch.
Wo soll denn da noch was passieren?
Naja, die wir können nicht einerseits sagen, sagen wir mal, Leverkusen ist noch nicht Meister, obwohl sie 10 Punkte Vorsprung haben. Wir können, und dann sagen wir aber, Gladbach steigt auf jeden Fall gar nicht ab, weil die 9 Punkte Vorsprung haben. Also das ist noch, das ist bei dieser 3-Punkte-Regel, da werden wir schon fast wieder beim WSV, ist alles möglich. 3 Spiele mal nicht gewinnen oder ein anderer Gewinn stattdessen oder umgekehrt, dann sind dann eben 9 Punkte Unterschied. Das geht ruckzuck die Waldfee. Das kann echt schnell gehen, aber muss aber nicht. Ich bin aber auch guter Dinge, zumal wir ja am Samstag gegen den 1. FC Köln spielen.
Ja, ja.
Das klappt schon alles.
Ja. Keine Nachbargeschenke. Aber worauf ich hinaus will, ist eben, als Fußballfan oder als Fußballbegeisterter tut man sich ja sowas an, indem man ja immer irgendwie mitfiebert, mitzittert und so. Ist das nicht eigentlich viel schöner? Man guckt sich so die Spiele an und denkt, kann nichts passieren. Wir sind auf der sicheren Seite. Das gilt jetzt für eine ganze Menge Vereine. Für die ist die Saison jetzt schon gelaufen. Das muss man auch sagen. Also es gibt schon große Mittelfeldgeschichten. Fangen wir mal mit dem Amateurfußball in Wuppertal. Zum Beispiel in der Bezirksliga für den FSV Vohwinkel und für den SSV Germania. Also da ist ja alles schon irgendwie, und auch für die Kreisliga, da sind eigentlich fast alle jenseits von Gut und Böse und Unidu jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch, aber da kommen wir später noch drauf. Also das ist doch noch eine lange, lange Zeit bis Ende Mai. Und
ja, ist eine lange Zeit, aber wenn man jetzt die Ergebnisse sieht vom Wochenende, Vohwinkel gewinnt in Rot-Weiß-Wülfrath. Also natürlich ist Vohwinkel zwischen Gut und Böse, aber trotzdem ziehen die ihr Programm durch. Die gewinnen 3-1 in Rot-Weiß-Wülfrath, verdient gewonnen wohl. Und Germania sehr unglücklich 4-5 zu Hause gegen FC Wülfrath verloren und relativ früh in Unterzahl geraten, trotzdem 3-1 geführt, dann später dann nochmal den Anschlusstreffer gemacht. Also daran sieht man, dass die Saison bei denen nicht gelaufen ist, sondern dass die weiter gute Spiele machen und Vohwinkel gewinnt, Germania verliert unglücklich, also die haben nichts abgeschenkt, glaube ich. Also da sind die Leistungen.
Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen unterscheiden zwischen, wir reden hier in der Bezirksliga, auch in der Kreisliga, reden wir von Amateurfußball. Da sind meistens Leute, die leben nicht vom Fußball, sondern die spielen gerne Fußball und möchten natürlich, wenn sie auf den Platz gehen, das wissen wir alle haben ja mal Fußball gespielt. Der eine mehr oder weniger professionell, die anderen nicht so sehr. So, wir wollten auf jeden Fall mal gewinnen. Du willst ja nicht verlieren. Da hast du gar keinen Bock, das ganze Wochenende im Eimer. Also gehst du auf den Platz und willst gewinnen. So, das ist der Amateurfußball. Im Profifußball kann das ein bisschen anders sein. Da ist es ja, wir haben ja vor ein paar Jahren mal darüber sprechen müssen. Da sind dann irgendwie in so einem Kader 25 Ich-AGs so. Und einer, der davon ein Lied singen kann, ist ein bekannter Trainer namens Tuchel. Der sieht jetzt, wie es geht, wenn die Leute, wenn Larifari gespielt wird, wenn so lustlos, der ist eh bald weg. Und ich guck mal, wo ich nächstes Jahr spiele. Und ne, so, die kann man auch nicht mehr mit 5 Euro mehr locken, denn die haben schon 5 Millionen auf dem Konto und so. Das ist dann schon schwieriger. Da, glaube ich, ist die Gefahr viel größer, dass du dann eben nicht mehr mit 100% spielst, sondern nur noch mit 85%. So, und deswegen ist auch so eine Saison natürlich nach unten überhaupt noch nicht vorbei, weil es kann ja auch sein, dass dann mal so ein 1. FC Köln oder Mainz 05 mal so eine Serie startet von 4 Siegen in Folge. Das ist echt nicht unmöglich. Ja, warum denn nicht?
Okay.
So, dann sieht die Welt schon wieder plötzlich ganz anders aus. Also insofern, im Amateurfußball, da bin ich total sicher, dass da, selbst wenn die Tabellenletzter sind, die wollen gehen auf den Platz und wollen
nicht verlieren. Ja, in der Bezirksliga gibt es ja halt das große Ziel, dass man beste Wuppertaler Mannschaft sein will. Das wird zwischen FSV Vohwinkel und SV Germania ausgemacht. Und außerdem haben beide Bezirksligisten, die beiden, schon ganz klar die Pföstchen für die nächste Saison eingerammt in den Boden. Also das heißt, so die Funktionsebene, Trainer
ist geklärt,
ist bei beiden. Geklärt.
Ja.
Also Peter Radujewski hat jetzt auch klar.
Genau,
praktisch angekündigt, dass er nächstes Jahr mit seinem Trainerteam wieder dabei ist.
Genau.
Und vielleicht im nächsten Jahr dann den Anlauf von den beiden.
Mag sein, wobei man bei Germania sagen muss, man hatte jetzt im Laufe der letzten Woche gelesen, dass Nico Sodano zu Vohwinkel geht. Das ist natürlich ein wichtiger Spieler für Germania. In Zukunft höchstwahrscheinlich auch für Vohwinkel wird er ein wichtiger Spieler. Das ist für Germania schon, sage ich mal, nicht positiv, dass er wechselt. Aber wie du sagtest, also Peter Radujewski hat verlängert bei Germania Wuppertal. Marc Bach war sowieso klar, dass er da bleibt. Also die Fronten sind klar bei diesen beiden Vereinen. Ich glaube, bei denen geht es wirklich jetzt darum, die die Saison gut zu Ende zu spielen, ohne irgendwas abzuschenken, sondern, wie Lothar sagte, ich finde auch im Amateurbereich ist es halt so, du trainierst in der Woche 2-3 Mal und dann freust du dich auf das Spiel am Wochenende und da geht es dann darum, ein Spiel zu gewinnen, wenn möglich, um guten Fußball zu spielen. Und das macht auch den Amateurfußball aus, finde ich. Also das ist eigentlich, kenne ich auch nicht anders.
Die Wechsel innerhalb Wuppertals, dann ist ja auch eine alte Geschichte. Früher war das ja wirklich ein Wuppertaler Wanderzirkus. Da hatte jeder Spieler, fing irgendwo an bei Bayer, dann war er mal beim ASV.
Ja, da gab es aber auch noch mehr Optionen natürlich und, ja, und auch mehr finanzielle Möglichkeiten.
Genau,
ja.
Und die Wechsel haben sich ja auch finanziell dann gelohnt für die Spieler. Also das war schon heftig manchmal, wie der Wanderzirkus da sich in Bewegung setzte, schon kurz nach dem Jahreswechsel. Und das haben wir eigentlich nicht mehr so. Aber was noch vielleicht noch wichtiger war am Wochenende, dass der TSV Ronsdorf ein ganz wichtiges Spiel gewonnen hat. Denn die wollen wir gar nicht in der Kreisliga A sehen. Das wäre richtig schade, gell?
Absolut.
Mit der Größe des Vereins, mit den Plänen der Waldkampfbahn umzugestalten. Also die gehören mal mindestens in die Bezirksliga und das war ein ganz wichtiger Sieg jetzt.
Das war ein wichtiger Sieg. Ich glaube, in Dabringhausen haben sie gewonnen, 3-1.
3-1 gewonnen.
Und extrem wichtig, weil sie jetzt auch in der Liga jetzt eigentlich nicht so gut reingekommen sind, hatten letzte Woche, glaube ich, zu Hause gegen Langenfeld 3-3 gespielt, gegen eine Mannschaft, die eigentlich oben mit dabei ist und haben jetzt halt einen wichtigen Auswärtsdreier gelandet. Und wie du sagst, Andreas, also ich kann mir Ronsdorf auch nicht in der Kreisliga A vorstellen, wäre mir auch sehr unrecht, wenn ich ehrlich bin, aus persönlichen Gründen.
Ja,
aber ich glaube, die Ronsdorfer werden sich retten. Das war jetzt ein wichtiger Dreier.
Gibt noch ein paar Derbys in dieser Saison und man kann natürlich hoffen, dass die Wuppertaler Mitkonkurrenten dann zumindest in den Spielen gegen Abstiegskonkurrenten vom TSV Ronsdorf vielleicht mal eine Schippe zulegen und dann sehen, dass die Ronsdorfer in der Liga bleiben. Aber Spannung, für Spannung sorgen und Spannung aufrechterhalten, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, wenn man je höher wir kommen in den Ligen, gell? Und da war ja natürlich am Wochenende ein komisches Spiel. Also vom Gefühl her komisch, die 90 Minuten waren komisch. So nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Ich hatte gedacht, der WSV spielt jetzt nach der Pleite in Wegberg gegen Paderborn irgendwie dominierender auf. Das war jetzt nicht der Fall. Ich hatte mir auch irgendwie einen anderen Rasenplatz vorgestellt, muss ich auch sagen, der ja für viel Geld saniert worden ist. Aber der mir auch so einen komisch hoppeligen, stumpfen Eindruck macht.
Auch seifig.
Also, ja, er war tief, dann war er hoppelig irgendwie. Also der Ball hatte irgendwie, man sah es schon, wenn die Querpässe gespielt wurden. Das ist jetzt nicht so, wenn ein Ball über so einen super Rasen rutscht und man weiß genau, wo der ausläuft, der Ball. Also alles so ein bisschen schwierig. Na gut, das Gras wächst noch, Lothar.
Das Gras wächst noch und wir haben ja gelernt, auch in anderen Stadien, der Maulwurf hat Frühlingsgefühle.
Genau.
Ja, Heidenheim,
ja.
So, Lothar, ne? Das ist so.
Ja. Ja, und genau die Geschichte war das.
Ja.
Also so ein komischer, trocken, stumpfer Rasen irgendwie.
Ja. Aber gleichzeitig auch seifig. Also man hat auch gesehen, gerade am Anfang des Spiels.
Waren ein paar Löcher dann drin.
Ja, auch die Spieler sind dann teilweise ausgerutscht. Ja. Ich meine, wir sollten jetzt nicht den Fehler machen, irgendwie diesen Rasenplatz zu sehr zu thematisieren, weil beide Mannschaften haben ja drauf gespielt.
Nein,
am Ende hat auch der
WSV gewonnen. Ist trotzdem die Frage, wo der Rasen gekauft worden ist. Ein Sonderangebot oder?
Nein, ich glaube, der Rasen braucht einfach noch ein bisschen Zeit.
Genau, die Problematik ist, der ist zu relativ spät im Jahr, ist der Kunstrasen verlegt worden.
Ja.
Also normalerweise hätte man das besser im Sommer gemacht, aber dann hätte man natürlich noch mehr in Fellbad spielen müssen, also praktisch das ganze Jahr. Und Rollrasen, Entschuldigung.
Kunstrasen verlegen ist auch, der wächst auch schlechter an.
Ja.
Da kann man ja lange
der wächst
und schlägt.
Der wächst gar nicht.
Ja, aber es ist halt vielleicht auch ein bisschen, trotzdem ist ja gut, dass sie es gemacht haben.
Und definitiv.
Alle
ja,
zur Zeit.
Noch,
und wahrscheinlich muss der tatsächlich, der braucht ein bisschen Zeit zum Anzuwachsen. Ich bin jetzt auch kein Gärtner, aber das ist halt schon schade, wenn so eine Mannschaft wie der WSV, die ja mehr von der Technik kommt, braucht natürlich ein vernünftiges Spielfeld und dann. Aber Uni hat ja recht, die anderen spielen auch drauf. Also insofern ist das pari. Ja.
Also ich glaube, spätestens wenn die Slowenen kommen, wird der in einem Top-Zustand sein. Aber vorher denke ich auch
jeder
mal.
Jeder Klasse.
Also, definitiv.
Aber du hast angesprochen, der Heidenheim-Effekt.
Ja.
man muss sich vorstellen, der arme Torwart, der konnte nun wirklich nichts dafür.
Nee, beim ersten Tor, der zweite war er schuld,
das
nichts dafür, das ist so.
Ja, aber der erste war der nicht sichtbare
Maulwurf. Ist das nicht schön?
Auf dem Niveau noch sowas
gibt. Es ist nicht berechtigt. Du kannst machen, was du willst. Du kannst auch 17 Messis auf den Platz stellen, dann kommt ein Maulwurf und biegt das Spiel um. Ist das nicht schön?
Ja. Ja, beim WSV war der Maulwurf, hatte irgendwie Torwarthandschuhe an.
Ja, das jetzt ist natürlich jetzt so natürlich ein bisschen übertrieben. Also er sieht bei beiden Gegentoren nicht gut aus, das muss man ganz ehrlich sagen. Dafür hat er natürlich in der ersten Halbzeit eine Chance von Paderborn super vereitelt. Das muss man
auch
sagen.
War noch ein zweiter, einen Fernschuss, den muss er nicht unbedingt halten.
Genau, aber bei den Gegentoren sieht er wirklich nicht gut aus. Beim ersten Gegentor kann es sein, dass er guckt in die Sonne, das ist da, aber das ist da vielleicht ein Problem, aber trotzdem muss man sagen, es war ein bisschen unglücklich. Aber
Luther, das sind so die Kleinigkeiten. Kennt ihr die Gästekurve, da oben steht die Sonne. Dort ist immer so. Ja. Und einmal im Jahr kommt der Eismann, weil sonst ist es ja eigentlich immer kalt und es regnet. Aber es hat mal die Sonne geschienen. Ich habe bei der Platzwahl auf den Leon Schwers geguckt. Und ich meine, Schwers und der Paul Grave, der Torhüter, hätten Blickkontakt gehabt. Und irgendwie wäre das Signal gekommen, na, es geht. Hat man die Sonne. Und dann war... Weil der WSV will natürlich in der zweiten Halbzeit auf die eigene Fankurve spielen, um die Fans dann Und dann hat man es so gewählt und dann wäre es halt eben fast schief gegangen. Aber das ganze Spiel war ein bisschen seltsam, weil eigentlich fing Paderborn stärker an und dann machte der WSV, da sollten wir auch vielleicht mal drüber reden, machte ein Tor, wie sonst nicht viele Mannschaften machen. Dieser weite Einwurf von der Seite.
Von Schwers, ja. Ja.
Das ist ja vor Jahren mal erfunden worden und ich habe jahrelang gesagt, das bringt ja nichts, weil die Werfer nicht so gut waren, dass sie wirklich für Gefahr sorgten.
Aber denk an Uwe Reinders, auch wenn einige ihn nicht mehr kennen, da gab es mal was.
Also der Name gerade auch nicht.
Ich halte, wenn du in der Mannschaft so jemanden hast, der diese Einwürfe
wenn beherrscht, den hast,
ja, dann ist das eine Waffe, finde ich. Ja.
Du musst die dann auch haben. Also nicht irgendwie, nur weil die anderen alle weit einwerfen und dann kommt so ein halbgares Ding raus. Und da waren viele, die hätte man auch besser in Ballbesitz gewählt, weil das ist ja immer Lotto, Toto, Rennquintett, wenn der Ball reinkommt. Aber natürlich, wenn man jemanden hat wie den Leon Schwers, dann ist das natürlich wie eine Freistoßflanke.
Ja, wir hatten den Leon Schwers ja schon mal hier und er hatte damals auf dieses Thema, als wir ihn angesprochen hatten, hat er gesagt, es gibt Trainer, die möchten das, dass er dann rausgeht und diese Einwürfe macht. Und andere Trainer sind halt der Meinung, ja, Innenverteidiger, was soll der jetzt 50 Meter da rauslaufen? Also es gibt solche und solche. Anscheinend ist Ersan Parlatan jemand, der großen Wert auf Standardsituationen legt und diese Waffen einsetzen möchte. Und im Nachhinein muss man ganz ehrlich sagen, war das so ein bisschen der Dosenöffner, um ins Spiel reinzukommen, weil bis zu dem Zeitpunkt war Paderborn die bessere Mannschaft, meiner Meinung nach. Die haben wirklich ein gutes Spiel gemacht. Also ich war wirklich überrascht davon, wie gut die gespielt haben. Trotzdem ist es so, am Ende hat der WSV das Spiel gewonnen und darum geht's im Endeffekt. WSV hat auch gute Phasen im Spiel gehabt, aber so im Großen und Ganzen fand ich, dass jetzt ein Unentschieden auch nicht unverdient gewesen wäre, meiner Meinung nach.
Aber die Einwurfvariante ist eben auch so wirklich so stark auch abgesprochen und wer nur am zweiten Pfosten und am dritten Pfosten steht, ähnlich bei einer Ecke, zweite Tor resultiert aus einer Ecke.
Hanke spielt die Ecke, Dams verlängert, Terrazino köpft den rein. Ja.
Aber wenn man mal jetzt davon absieht, wenn diese Wendungen im Spiel nicht gewesen wären, dann hätte die ganze Geschichte in die falsche Richtung laufen können. Und dann, Lothar, dann hätten wir die Situation gehabt, dass man so wie Gladbach noch 15 Freundschaftsspiele hat, 15 übertrieben. Ja,
auch dann glaube ich, ist es, auch das ist wiederum nicht ganz richtig. Also auch da möchte ich jetzt mal vielleicht noch unterscheiden zwischen der Regionalliga und der Bundesliga und auch in der zweiten Liga vielleicht, weiß ich nicht genau. Wenn das so gekommen wäre oder es in den nächsten zwei Wochenenden so kommen sollte, dann sind da immer noch 25 Spieler oder 23, 26, ich weiß nicht genau, im Kader, die sich ja auch darum bewerben wollen, weiter beim, also Regionalliga sagen wir immer, und das meine ich auch wirklich, ich meine das wirklich ernst, also ich habe ja schon ein paar Spiele jetzt gesehen, das ist jetzt auch keine Gurkenliga, das sind, und auch deswegen, das Paderborn 2, muss man sagen, ne, es gibt ja noch so einen kleinen Überbau. gegen den WSV jetzt nicht da 5-0, 7-0 eingeht, ist für mich jetzt kein großes Wunder. Das ist die Zweitvertretung eines Profivereins, der auch andere Möglichkeiten hat im Moment als der Wuppertaler Sportverein. Wir haben in dieser vermeintlichen Gurkenliga viele Mannschaften, die echt Fußball spielen können. Das ist nämlich so viele Menschen in der Regionalliga, wir haben, glaube ich, 5 Regionalligen in Deutschland, gibt es nicht. Also es ist schon auch eine Vorauswahl im Hinblick auf die Profifußballkarriere. Insofern sind alle, finde ich, also ich glaube, das werden die auch so sehen, die sind ja nicht doof, sind die aufgefordert, in den 10 Spielen, 3 Spielen, 7 Spielen, wann immer das geschieht, die noch bleiben, selbst wenn man nicht mehr aufsteigen kann, alles dafür zu tun, dass entweder der WSV sagt, den Spieler wollen wir unbedingt behalten, oder ein anderer mindestens Regionalliga-Verein sagt, oh, der kann was, den nehmen wir, und dann kriegt er auch noch 50 Euro mehr in der Woche. Also insofern, ich glaube das nicht. Ich halte das eher in der Bundesliga für schwierig, wenn da so eine Mannschaft zwischen Baum und Borke rumhängt, sagen wir mal.
Wolfsburg zum Beispiel.
Die müssen auch noch nach unten gucken, so ein bisschen, aber so ein bisschen zumindest noch. So, aber sagen wir mal, ohne denen jetzt was zu wollen, ausdrücklich nein, Hoffenheim oder so. Oder Werder Bremen. Werder Bremen hat jetzt 30 Punkte, die sind über jeden Verdacht erhaben. Das dafür dann so. Die müssen jetzt nicht mehr in jedem Spiel 105% rausholen, weil sie denken, na gut, die 30 Punkte, die 5 Punkte, die wir noch brauchen, die lutschen wir uns irgendwie schon noch zusammen. Wiedersehen, der Tag ist mein Freund. Die Gefahr ist viel größer, aber für die geht es um gar nichts mehr. Gar nichts mehr stimmt auch nicht. Von der Tabellenplatzierung hängt ja das Fernsehgeld ab, aber es geht jetzt nicht mehr um das Überleben. So, Werder Bremen hat sich da nach anfänglichen Schwierigkeiten prima rausgekämpft und sind jetzt eigentlich sicher. Da ist die Gefahr viel größer. Ich will keinem was unterstellen, aber die Gefahr ist halt viel größer, weil es darum wirklich jetzt nicht mehr um Existenzielles geht.
Ja, Freiburg ist ja auch so ein Fall. Ich meine, die haben jetzt, glaube ich, 6 Spiele nicht gewonnen.
Ja.
Die spielen 2-2 gegen Bayern München.
Ja. Ja, aber gut, da sind wir wieder beim Thema Tuchel und die Larifari Bayern. Also da muss man sagen, wie sich ein Verein wie Bayern München so amateurhaft verhalten kann, da fehlt mir jedes Verständnis.
Ja, aber das heißt amateurhaft.
Amateurhaft heißt so viel, vor 3 Jahren oder vor 4 hat Borussia München, glaube ich, denselben Mist gebaut, ein Trainer verabschiedet sozusagen, da blieb er mit dem Amt und danach wurde nicht mehr gespielt. Es wurde auch nicht mehr gewonnen. Ich habe das ja live verfolgen können und dann ist eben auch der Druck raus. Ja, das ist, wie gesagt, selbst bei meiner Lieblings-Borussia, es gibt keine bessere, ja, Klammer auf, Klammer zu.
Aber bevor wir jetzt zur Bundesliga kommen, nochmal auf den WSV zurück. Ich finde auch, natürlich, der Sieg war gestern wichtig. Also jetzt nicht unbedingt großartig für die Tabelle, aber einfach für das Klima in der Truppe, weil Siege einfach immer auch schöner sind, um die Woche dann irgendwie hinzukriegen. Natürlich ist man abhängig von Aachen, aber wenn man das Spiel gestern gesehen hat, sieht man ganz klar, dass alle Spieler, die auf dem Platz sehen, 100% geben, Andreas. Ich glaube, das kannst du bestätigen. Ne? Also da war jetzt, auch wenn der eine oder andere jetzt nicht in seiner besten Form war, also ich glaube, da ist kein Spieler, dem man irgendwie nachsagen kann, der hat nicht 100% gegeben. Das war ein kompliziertes Spiel. Der WSV hat sich reingebissen und hat dann mit den Mitteln, die sie dann zur Verfügung hatten, haben sie das Spiel auch gewonnen gegen einen sehr guten Gegner. Und beim WSV habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass irgendwas abgeschenkt wird oder so. Man versucht so lange wie möglich dieses kleine Feuer irgendwie am Brennen zu lassen sozusagen. Und wie erleichtert man nachher war, hat man, finde ich, auch am Trainer gesehen, weil der war an der Seitenlinie eigentlich ist er eher ein bisschen ruhiger, aber gestern fand ich, war er schon sehr im Spiel drin. Zum Ende hin, als es hektisch wurde, war er auch sehr emotional. Und also das kann man, glaube ich, niemandem nachsagen beim WSV, dass da irgendwas abgeschenkt wird.
Nee, ich glaube eher, dass ein bisschen sehr viel Angst mitgespielt hat, weil man genau weiß, dass man die Saison am Leben halten muss.
Ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber man muss auch sagen, dass der Gegner es auch sehr gut gemacht hat. Also die sind früh angelaufen, haben es taktisch gut gemacht, also sehr variabel Paderborn, das muss man auch anerkennen. Natürlich hat der WSV auch eine gewisse Qualität. Wenn ich sehe, wie Benchop da versucht, diese Bälle da vorne festzumachen, das ist hartes Brot da, das ist harte Arbeit für so einen Stürmer, so lange Bälle im Grunde genommen immer wieder versuchen festzumachen. Erste Halbzeit hat es nicht so gut geklappt, zweite Halbzeit dann meiner Meinung nach besser. Und natürlich ist das große Thema schwebt über den Verein, wie geht's weiter? Das mag sein, Andreas, da hast du recht, ja. Angst würde ich jetzt nicht sagen, aber
es wäre jetzt keine große Überraschung, wenn sich eine gewisse Unsicherheit breitet.
Ja, Unsicherheit ist vielleicht das
richtige Wort.
Ja, aber dann auch da gilt natürlich, wie gesagt, ich traue den, also das Spiel am Samstag hat ja dann offenbar gezeigt, dass er weit davon entfernt sind, sondern wart jetzt so, die Saison ist beendet. Die These ist, Erfolg kommt aus Erfolg. Also wenn der WSV jetzt eine vernünftige Saison, selbst wenn es für den Aufstieg nicht reichen soll und die werden Dritte, die sind vor 2 Jahren Dritter, dann Zweiter oder umgekehrt, dann wieder Dritter oder so, das ist ja auch eine gewisse Kontinuität und ich glaube, der WSV als Verein braucht diesen sportlichen Erfolg, um darauf eine wirtschaftliche Plattform aufbauen zu können. Insofern sind alle, und ich glaube, da brauchen die meinen Rat gar nicht, dann machen sie ja schon, aber sind grundsätzlich alle gut beraten zu gucken, dass die Saison wirklich möglichst erfolgreich um die Bühne geht. Und wenn es am Ende dann für Platz 2 noch reicht und man 3 Punkte hinter Aachen landet, ist das total ärgerlich, aber trotzdem noch gut, weil diese Saison war echt schwierig für den WSV.
Also ganz klar ist, abgehakt ist nichts. Nee. Und das ist natürlich ein Antrieb, ein Motor. Für jede Trainingseinheit, für jedes Spiel, der nächste wird schon wieder das Schwerste in Wiedenbrück. Das ist so Wegberg-Beg-Verhältnisse.
Ja, aber
und da muss man zeigen, dass man gelernt hat.
Genau, man muss zeigen, dass man gelernt hat. Genau.
Der Ersan Palatay hat mir gegenüber ein zweites Ziel formuliert. Und er hat gesagt, wir wollen 2024, also im Rest bis zum Saisonende, die beste Mannschaft in der Regionalliga sein.
Ja, dann kann er ja 2 Tabellen in der Kabine aufhängen. Einmal die der ganze Saison und die Tabelle.
Ja, das ist aber, ich sag mal, das ist auch erstmal Schritt für Schritt ziehen. Ja, genau. Aber auch wenn er sagt, wir wollen dann die beste Mannschaft sein, jetzt.
Genau, das ist ja dann genau das Thema.
Besser als Aachen.
Damit, das ist dann
gucken
wir
mal, was kommt. Das
ist auch eine gute Visitenkarte, mit der man losziehen kann und sagen, guck mal, wir brauchen jetzt Unterstützung, wir können was, jetzt brauchen wir Unterstützung. Wichtig wäre dann tatsächlich, wo wir jetzt gerade über Wiedenbrück reden, das ist ja der große Pferdefuß beim WSV gewesen, die Achillesferse sozusagen, dass man gegen die Mannschaften, die jetzt nicht ganz so weit oben stehen, auch relativ viele Punkte nicht gewonnen hat. Insofern ist auch das, da wäre so eine, vielleicht muss man da eben mal nicht als Ballettverein hin, sondern als Kampftruppe und mal anders Fußball spielen möglicherweise. Ne? Ja, was willst du machen? Kleines Beispiel, nur mal eben die zweite Liga, ein kleiner Exkurs. Da spielt Osnabrück beim Tabellendritten, gewinnt und in Unterzahl in der Nachspielzeit.
Ja,
mit 2-1, steht mit dem Rücken zur Wand und so, es geht halt nur in dem.
Eigentlich sind sie ja schon fast abgestiegen.
So, ne, es geht halt in manchen Situationen nur, indem du quasi den Maulwurf selbst jagst und Gras frisst.
Ich finde auch, wir hatten ja letzte Woche nach Wegberg Big gesagt, dieses Gesicht seiner Mannschaft kannte Ersan Palatay nicht. Das hat er jetzt kennengelernt und jetzt kommt Wiedenbrück und jetzt muss er dafür sorgen, in seiner Amtszeit, seitdem er da ist, dass man dieses Gesicht einfach kommendes Wochenende nicht sieht. Genau. Also das gab es dann in der Hinrunde zu oft, als Palatay noch nicht da war, aber jetzt ist er im Grunde genommen derjenige, der die Verantwortung trägt. Jetzt hat er es einmal mitbekommen, wie die Mannschaft auch mal sein kann. Und jetzt muss man dafür sorgen, dass man anders auftritt in Wiedenbrück.
Nach meiner Meinung muss er halt der Mannschaft Optionen geben, auf Sachen zu reagieren, die vielleicht nicht nach Plan laufen. Also das kann immer mal einer sein, ein Ball, der durchrutscht bei einer Ecke. Oder ein Torwartfehler ist auch immer mal drin. Aber man muss reagieren können. Und dann nicht. Das war jetzt zum Beispiel nach meiner Meinung auch mit ein Schlüssel, die neue Formation halt eben wieder mit 2 Flügelstürmern, mit Hagemann links und mit
Bulut
rechts. Bulut war auch nicht jetzt der Spieler, der jetzt ständig Aktionen hatte.
Aber der bereitet das dritte Tor natürlich überragend
vor.
Das
ist natürlich die entscheidende Situation, dass man einmal über den Flügel durchkommt und dann dieses Tempo hat und dann
eine tolle Flanke
und dann hat man noch einen Hagemann, der weiß, wann er seinen Flügel zu verlassen hat und auf einmal am Fünfer auftaucht.
Ja, das Ganze geht dann gut, wenn du gegen Mannschaften wie Paderborn spielst, die auch Fußball spielen, ist das alles wunderbar. Jetzt kommen wieder eine Mannschaft, die jetzt eher den Bus im 16er parkt und dann musst du eben entsprechend mit, dann ist eben manchmal auch, eben wie ich eben sagte, das ist eben kein Fußballballett, dann ist eben Fußballkampf. Das ist dann blöd, macht auch weniger Spaß, wissen wir alle, die wir auch mal gespielt haben, aber es ist manchmal nötig. Ja, dann musst du eben dagegen halten. So, und dann spielst du nicht schön, aber gewinnst 1-0. Ja, vielleicht auch unverdient, spielt gar keine Rolle, fragt hinterher kein Mensch mehr nach. Aber das ist jetzt, glaube ich, so die Tugend, die gefragt ist, wenn das tatsächlich so sein soll, dass der WSV Rückrunden oder Winterpausen Nachmeister wird, wie man es nennen mag, dann ist eben auch das irgendwie gefragt. Das ist nun mal im Fußball so. Aber ich glaube auch, das werden die wissen und die werden auch wissen und sich immer noch in den Allerwertesten beißen, dass sie 8 bis 10 Punkte verschenkt haben, wo sie echt nie hätten verschenkt werden dürfen. Und dann stünde die ganze Nummer ganz anders aus. Hätte, Fahrradkette, wissen wir alles, kann man vergessen. Deswegen aber umso mehr, und das, glaube ich, passiert auch.
Aber jeder weiß,
vernünftige Restsaison
spielen. Wiedenbrück gibt es auch Maulwürfe, aber vielleicht,
sitzen die
auch mal bei den Wiedenbrückern
dann ziehst du die Pumps aus und ziehst Stollenschuhe an, dann kannst du mitmachen. Dann ist auch der Maulwurf egal. Ja,
Maulwürfe gibt es in Kronenberg nicht, aber der Kunstrasen, der ist halt eben auch, muss auch halt Fußball gespielt werden. Also wir machen uns immer noch Sorgen um den TSV Ronsdorf. Jetzt nochmal zurück auf die Landesliga.
Landesliga, ja.
Ja, Verbandsliga wäre schön, wenn man die noch hätte. Die gibt es leider nicht. Die Landesliga in Kronenberger SC, das läuft auch noch nicht so richtig auf dem Kunstrasen, ob mit und ohne Maulwürfe.
Ja, vor allem, ich glaube, das war jetzt das dritte Heimspiel dieses Jahr, in diesem Kalenderjahr, und alle drei verloren. Gegen DV Solingen, glaube ich, hat man sich mehr erhofft. Das ist schon ein Rückschlag, finde ich. Also für Kronberg sieht es danach aus, als wenn sie wirklich bis zum letzten Spieltag da sich mit Haut und Haaren dagegen wehren müssen. Und wir hatten das ja letzte Woche, glaube ich, schon mal gesagt. Also genauso wenig wie Ronsdorf eine Klasse tiefer fallen darf, darf eigentlich auch Kronberg nicht da runtergehen, meiner Meinung nach. Das wäre schon sehr, sehr schade. Jetzt haben sie auch noch Pech. Kanschik hat sich verletzt, hat wahrscheinlich Muskelfaserriss. Das ist natürlich ein absoluter Schlüsselspieler für Kronberg. Aber man kann ja nicht ändern. Man muss jetzt irgendwie gucken, dass man ohne ihn klarkommt da. Und jetzt haben sie, glaube ich, am kommenden Wochenende ein Auswärtsspiel in Süchteln. Süchteln meine ich, ja, und das ist natürlich auch ein wichtiges Spiel. Also Kronberg hat jetzt wahrscheinlich bis zum Saisonende nur wichtige Spiele.
Mit einer Liga mit 20 drin, das ja. Braucht man ein paar Punkte. Über 30 müssen es dick werden.
Ja, also müssen langsam drei
haben. Ja, aber wenn man sich die Tabelle mal anguckt, das sind jetzt nach oben auch nicht jetzt so viele Punkte, das sind jetzt nicht alle 10 Punkte weg. Das ist wirklich mal 5 Punkte, mal 3 Punkte.
Aber trotzdem ist es halt so, man kann sich nicht unten raus.
Nee, du bist ja als Trainer, weißt du ja, am Ende zählt auf dem Platz, egal wie die Tabelle ist, musst du halt nach 90 Minuten ein Tor mehr geschossen
haben. Absolut,
ja. Bestenfalls. Ja, das ist schon so. Und das wäre auch ganz, ich glaube, dass alle Vereine, die da unten, für Ronsdorf natürlich, weil Aufsteigen so furchtbar schwer ist, ist besser nicht abzusteigen.
Ja.
Also das muss man einfach mal sagen.
Ja. Aufsteigen.
Bei allen Teilen, Aufsteigen siehst du jetzt auch mit Union. Es ist total schwer aufzusteigen.
Da
muss vieles zusammenkommen.
Ja.
Da musst du Glück haben und so, ne?
So. Und es ist leider so, der Aufstieg wird dieses Jahr nichts mehr für den TSV Union. Nee. Also die Felberter SVG, Felbert will mit der zweiten Mannschaft unbedingt in die Bezirksliga, haben jetzt schon 107 Tore geschossen, 4-0 gegen euch am Wochenende. Das Ding ist durch.
Ja, also für uns ist es durch. Also ich denke mal, das wird sich zwischen SSVG Felbert 2. und Tüttgische Felbert entscheiden.
Und die spielen,
jetzt am Wochenende gegeneinander. Wer da von den beiden aufsteigt, ist mir eigentlich relativ egal, aber man muss ganz ehrlich sagen, das sind höchstwahrscheinlich die beiden besten Mannschaften, die konstantesten Mannschaften, die schießen viele Tore. Wir haben gestern 4-0 verloren gegen die Zweitvertretung von SVG Felbert, ohne das großartig als Entschuldigung anzuführen. Die haben mit 4 Leuten aus dem Kader der ersten Mannschaft gespielt und da muss man dann im Nachhinein auch ganz ehrlich sagen, will ich dann auch nicht meinen Spielern zu große Vorwürfe machen. Das ist einfach eine Qualität zwischen Regionalliga-Kader und Kreisliga A. Das ist dann einfach auch nicht realistisch. Also da musst du schon, da muss alles passen. Da musst du die besten Leute zur Verfügung haben, die bei uns im Moment auch nicht alle dabei sind. Aber das ist einfach ein Riesenunterschied. Und dann muss man davon ausgehen, dass du dann so ein Spiel verlierst. Hätte im Endeffekt auch noch höher ausgehen können, muss man so ehrlich sagen. Aber ja, muss man so akzeptieren.
In der Kreisliga sind enorm viele Tore gefallen. Die meisten, die Rotter haben einen Vogel abgeschossen. Aber da ist, hatten wir letzte Woche auch schon mal gesprochen, bei Dönberg, da ist einiges irgendwie im Argen. Die spielen mit einer alternen Jugendmannschaft gemischt.
Ja.
19-0 für Rott.
Ja,
das geht natürlich gar nicht.
Für mich total nicht nachvollziehbar bin ich. Ich weiß nicht, was da los ist in Rott. Wenn die mit ihrer ersten Mannschaft spielen würden, würden die nie im Leben 19-0 da verlieren, würden wahrscheinlich trotzdem verlieren. Aber das ist ja totale Wettbewerbsverzerrung. Also da schießt Rott in einem Spiel 19 Tore. Also,
ja, ich finde es auch. Ich finde, das geht
nicht. Also die Rotter können natürlich nichts dafür, die machen das, aber also
genau richtig,
was das soll,
machen, weiß ich noch, nicht. Die hätten noch, wenn sie gekonnt, 25 Tore schießen sollen. Das ist richtig. Die sollen das tun, was sie können. Aber das dann beim Sportfreund Dürnberg, dass das so auseinanderläuft und das, da hast du recht, das ist dann das Grenzen an Wettbewerbsverzerrung.
Also wir haben jetzt im Hinspiel in Dürnberg 5-1 gewonnen, verdient gewonnen, aber mussten natürlich auch erstmal kämpfen und beißen, um da hinzukommen. Und dann spielst du zu Hause gegen Dürnberg, die kommen dann mit so einer Truppe, warum auch immer, und kriegen mal eben 19 Stück. Ja. Also das finde ich nicht in Ordnung. Nee,
ja, dann haben wir noch breite Burschen gegen Ronsdorf 6-2.
Ja, eigentlich dann, erwartbar, ja.
Dann Fortuna gegen Sudberg 4-4.
Also
Weinburg verliert 5-1. Also ist irgendwie.
Weinburg verliert 5-1 in Heilinghaus 2. Aber die erste von Heilinghaus hatte spielfrei. Ich vermute mal, dass da ein bisschen auch runtergegeben worden ist. Und bei Fortuna gegen Sudberg, dieses 4-4 war wohl natürlich viele Tore, sehr abwechslungsreich. Und da ist es wohl auch so, dass Clark Schwarm, der ja Trainer da ist, zur neuen Saison sportlicher Leiter da wird und jetzt schon im Grunde genommen diese Aufgabe mit übernimmt. Und da bin ich mal gespannt, wen Clark Schwarm dann als Trainer zu Fortuna Wuppertal lotst. Vielleicht ist das was für dich, Lothar.
Nee, danke, ich muss noch fahren. Ja, nee. Ich kann über Fußball ein bisschen reden, ich habe aber viel zu wenig
Ahnung. Das ist eine gute Adresse, Fortuna Wuppertal.
Ja, Wuppertal ist immer eine gute Adresse, jeder Verein, aber ich bin keine gute Adresse für Trainer.
Ganze Legion von Maulwürfen müssen in der Kreisliga B unterwegs sind. Zwei Spiele, Aschenplätze, Spiele abgesagt worden wegen unbespielbarkeit.
Echt, Aschenplätze?
Ja.
Sind das vegane Maulwürfe?
Ist der Frost im Boden?
Also ich habe das auch gelesen, aber ich habe die Information, also Linde hätte in Asadi spielen sollen, da ist wohl irgendwas mit dem Aschenplatz nicht in Ordnung, deswegen ist es wohl abgesagt worden. Aber bei Jugoslavia gegen Beinburg 2 habe ich die Info, dass Beinburg nicht angetreten ist, weil die zu wenig Spieler hatten.
Hört sich plausibler an.
Wenn das der Fall sein sollte, dann hat Jugos die Punkte. Aber ich weiß nicht hundertprozentig, ob es auch so ist, aber ich habe diese Info bekommen. Wäre für Linde natürlich ein Nachteil, weil Linde muss dieses Spiel noch spielen auf Asadi, aber Jugos hat dann vielleicht die Punkte.
Ja, gut, wenn man sich mal die Tabelle da anguckt, dann wäre jetzt die Wahrscheinlichkeit relativ groß gewesen, dass Jugoslawia da gewinnt in Bayern. Wirklich. Also
ist
das nicht so haushoch verliert.
Ist richtig,
die haben gerade mal 4 Punkte eingesammelt, ja, 100 Gegentore. Also das ist dann so eine ähnliche Situation wie in Dönberg, eine Klasse höher.
Ja.
Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ne?
Ja. Das sind die großen Geheimnisse hier im Fußballkreis Wuppertal-Niederberg. Die können wir ja vielleicht nächste Woche mit dem Gregor Hoffmann besprechen. Das ist der Vorsitzende der Schiedsrichter hier im Fußballkreis. Der hat natürlich eine Menge spannende Geschichten zu erzählen, was alles so auf den Plätzen passiert und nicht passieren, vielleicht auch nicht passieren, besser passieren sollte. Aber also sonst war es ja eigentlich ein skandalfreier Spieltag, wenn man mal absieht.
Da gab es schon andere Spieltage.
Da gab es schon andere Geschichten. Ja, und dann kommen wir wieder zu der Kardinalfrage, die uns alle beschäftigt. Wie lange hat der Herr Tuchel noch? Sein
morgen Abend ist ein Spiel.
Ja, ich glaube, auch wenn die morgen Abend, also Dienstagabend gegen Lazio Rom aus der Champions League ausscheiden sollten, dann ist das Thema durch.
Wer wird der Nachfolger?
Da wird ein Interimsnachfolger gefunden. Ich habe heute gehört, dass Lothar Matthäus Hermann Gerland vorschlägt, dass die Allzweckkraft sollen sie nehmen. Dann geht es ja am Ende nur darum, die Saison zu Ende zu spielen, möglicherweise nochmal zu gucken, ob man Leverkusen doch noch ein bisschen ärgern kann. Aber es ist schon, ich verstehe wirklich nicht, dass da sind ja Leute am Start in München, die sind ja nicht blöde, die verstehen von dem Geschäft sehr, sehr viel, sonst hätten sie nicht so viel Erfolg. Und machen die so einen Kardinalfehler, den wichtigsten leitenden Angestellten, den die haben, so zu enteiern, dass jetzt selbst so ein überbewerteter Doppelsechser wie Joshua Kimmich da rum sich verweigern kann.
Ich verteidige.
Genau. In einer Art und Weise, wie ich gehört habe, dass man als Verteidiger jetzt nicht mehr bezeichnen kann. Das kann jetzt auch eine schlechte Form gewesen sein. Das ist alles gut und schön. Aber insgesamt hat man das Gefühl, dass da wird ja in Bayern München immer so viel gesprochen. Hast du die Kabine gewonnen oder verloren? Und ich will lieber ein Spiel gewinnen, ehrlich gesagt, als die Kabine. Aber das ist dann in München eben wichtig.
Jetzt Luther, weißt du, was, weg wann damit. Wenn das ganze Elend begonnen hat, jetzt kommt die alte Unge wieder. Weißt du, wann es begonnen hat? Das ganze Elend.
Als du hier angekündigt hast, dass Bayer Leverkusen deutscher Meister
wird. Das habe ich sowieso. Aber nee, seit die den Herrn Lewandowski für 35 Millionen verscheuert haben nach Barcelona.
Jetzt kommt der Andreas
auch ganz rein. Jetzt kommt wieder die.
Ja.
Darf man diesen Teil
da
nicht sagen?
Jetzt sagen wir, da ging das Elend.
Ja, das sehe ich nicht so, Andreas.
Auch da ist aber doch. Auch da ist
das Elend los.
Ja, was heißt denn Elend? Ja, das ist ja richtig.
Elend ist ja relativ.
Aber es war doch, wenn ich mich recht entsinne, hat dann der Herr Lewandowski auch gesagt, er möchte ganz gerne gehen.
Mit viel Geld wäre er auch in München geblieben.
Sagen wir mal, Barcelona,
da ist die ganze Konstruktion auseinandergefallen.
Ich glaube, dass die ganze
Statik auseinandergefallen ist mit dem neuen Stürmer
begonnen. Ich glaube, dass es ein Chefetagenproblem ist, dass sich mit dem Thema Kaan Salihamidžić sozusagen ins Werk gesetzt hat und noch nicht beendet ist.
Haben ihn verscherbelt.
So schwer, mein Herzchen ist schwer, aber jetzt haben die einen vernünftigen Sportvorstand wieder, nämlich mit Max Eberl, der weiß, wie das geht alles. Und da wird auch der Erfolg wieder zurückkehren. Ich glaube aber, dass es wirklich viel mehr, also es ist weniger ein Trainerproblem, als vielmehr ein Konstellationsproblem. Und ich glaube, das ist das, was ich nicht verstehe. Man hat hätten die auch in München sehen können, es ist schlecht, einen Trainer im Amt zu belassen, der schon gesagt hat, dass er zum Jahresende geht. Bayern München zum Beispiel, Borussia Mönchengladbach zum Beispiel, hat das leidvoll erfahren müssen und sich davon heute noch nicht erholt. Und die machen denselben Fehler wieder. Das hätte ich Bayern München eigentlich jetzt nicht zugetraut, so dämlich zu sein. Aber wie dem auch sei, freut die Leverkusener, können die auch mal
Meister.
Sich einen Meistertitel kochen.
Ja. Und ich recht behalten.
Das Komplizierte bei Bayern ist ja, Nagelsmann ist von Salihamidžić und Kahn entlassen worden und Tuchel ist von denen geholt worden.
Ja, genau.
Und die beiden sind auch nicht mehr da. Also das heißt, dass da jetzt ein Vorstand, Verwaltungsrat oder Vorstand da ist, im Grunde genommen, der Tuchel nicht verpflichtet hat. Natürlich ist Uli Hoeneß im Hintergrund und so weiter. Aber ich hatte gestern auch im Fernsehen halt Lothar Matthäus auch gesehen und Christoph Daum, die waren dann zu Gast bei Sky 90, glaube ich. Und da muss man schon ganz genau hinhören, wenn Lothar Matthäus sagt, Tuchel teilt immer aus, die Spieler sind alle schuld, aber von Tuchel hörst du nie, dass er selbst auch mal vielleicht, er wird es wahrscheinlich nicht öffentlich sagen, aber man sieht ganz eindeutig, dass das Tischtuch zerschnitten ist zwischen Teilen der Mannschaft und Tuchel.
Das muss man ganz ehrlich sagen. Ging ja relativ schnell. Und jetzt habe ich so das Gefühl, dass die Bayern gerne einen Herrn Hoeneß hätten.
Ja, Sebastian Hoeneß von VfB Stuttgart.
Ja, wie lange hat er denn noch Vertrag in Stuttgart?
Bis 25,
weiß ich jetzt nicht.
Aber ich weiß gar nicht, ob die das tun sollten.
Also nee, Herr Sebastian Hoeneß es will. Also vielleicht hat er dann doch irgendwie...
Also wenn er die Möglichkeit hat, zu Bayern München zu gehen, dann will er das. Da bin ich 100% überzeugt.
Wenn er schlau wäre, hätte er es nicht.
Ja, das mag sein, aber
Aber Uni, du kennst das doch. Jetzt hast du als Trainer eine Mannschaft zusammengebaut wie in Stuttgart. Mhm. Die Stuttgarter jetzt am Wochenende das Spiel, das hat hier unser Kollege, der Martin Schneider, der kommentiert und zusammengefasst und hat sehr gut erkannt auch, was der da aufgebaut hat.
Die spielen super Fußball.
Die Mannschaft spielt. Er hat das sehr gut analysiert, dieses Dreieckspiel und das ist, der hat was geformt, so wie Xabi Alonso mit Bayer Leverkusen.
Aber gibt man nicht so gerne. Aber Hoeneß verliert im Sommer seinen besten Stürmer.
Da kannst du auch von außen. Und nicht nur das, sondern dann kommt irgendjemand auf die Idee und gibt dem Ündaf nochmal 5 Euro mehr. Ja. Das ist immer wieder ein Thema, dass die Leben vom Fußball ist auch völlig legitim, dass die dann dahin gehen, wo sie mehr Geld verdienen können. Das sind ja alles keine gebürtigen Schwaben, soweit ich das weiß. Insofern ist das
alles. Also ich finde, Alonso und Hoeneß muss man ein bisschen unterscheiden. Natürlich sind beide, die ist ja sehr erfolgreich, beide haben sich was aufgebaut. Bei dem kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er weiter in Leverkusen bleibt, weil er einen sehr guten Kader zur Verfügung hat und Leverkusen meiner Meinung nach auch natürlich noch ein paar Euro übrig hat, um die Mannschaft noch weiter zu verstärken.
Genau, das muss man
auch machen. Bei Stuttgart weiß ich nicht, ob das so kommen wird, weil du kannst davon ausgehen, dass Gyrassi nicht da bleiben wird, dann hast du schon mal einen absoluten Top-Stürmer da weg. Ich weiß nicht, ich meine,
obwohl ich mal ehrlich sagen muss, bei allem Respekt für Bayer Leverkusen, die wirklich klasse Fußball spielen in dieser Saison, die Leistung vom Hoeneß finde ich höher zu bewerten, weil er nämlich aus viel weniger Möglichkeiten, auch
die aus finanziellen fast abgestiegen letztes
Jahr. Mit seinem Spielideechen, was er da hat, eine Mannschaft zusammengekloppt, die echt gut Fußball spielen kann. Das ist in Leverkusen auch so, aber ich erinnere mich bei Leverkusen immer nur diese Underdog, wir sind ja nur der Werksclub, den finde ich mit den Scheiß an, wird mir immer ganz anders. Die kaufen dann halt mal eben so ein Boniface für 20 Millionen ein. Das ist das, was Gladbach und Köln zusammen ausgegeben haben für Spieler. Köln ja gar nichts, weil sie nicht durften.
Und der noch ein Schnäppchen.
Ja, der war doch, ja, aber 20 Millionen muss er erstmal haben. Es gibt nicht viele Vereine in der Bundesliga, die 20 Millionen Euro ausgeben können. Ja, das sind vielleicht 3 oder 5.
Aber guckt euch mal an, ich bin nicht so ganz sicher, dass das alles mit diesem Ausverkauf von Stuttgart wird, wenn die in die Champions League kommen.
Aber Andreas, wenn Gyrassi
ein Angebot... Geld in die Kasse.
Ja, das gibt Geld, aber wenn Gyrassi ein Angebot bekommt...
Es geht immer auch um Perspektive. Wenn jetzt Bayern München käme und du so einem Gyrassi sagen, du kannst auch bei uns ein bisschen mitspielen, dann weiß doch der Gyrassi, ich werde in den nächsten 7 Jahren garantiert 3-mal deutscher Meister, 2-mal gewinne ich den Pokal und ich komme mindestens 3-mal ins Halbfinale der Champions
League. Und verdient wesentlich mehr Geld.
Und verdient obendrauf noch ein bisschen mehr Geld.
Und unterschätzt diese Entwicklung in Stuttgart nicht. Guckt euch das Stadion an, die haben sich jetzt mit der neuen Haupttribüne bauen. Die sich ein 1A mit Sternchenstadion dahin.
Die spielen
da vielleicht in der Champions League. Ja. Da ist auch ein bisschen was. Und Mercedes und all die Scherze Porsche mal, oder was sie alles als
Fischbein haben. Bitte mal die vergangenen 20 Jahre vom VfB Stuttgart mal gucken. Das ist eine ganz andere Geschichte und ist viel fragiler, als das bei Bayern München der Fall ist. Selbst Borussia Dortmund ist da stabiler in den Ergebnissen, wenn sie auch nichts können so richtig. Aber selbst die sind etwas stabiler als der VfB Stuttgart. Also als Spieler, wenn ich jetzt da nicht mein Herzchen dran hängen habe, ja. Ich würde immer nur für Borussia Mönchengladbach spielen, aber die haben das Glück, mich nie genommen zu haben. Ja. So, dann ist das kein Problem. Dann gehe ich dahin, wo ich perspektivisch in den 10, 15 Jahren, die ich Fußball spielen kann, das bestmöglich für mich erreichen kann, sportlich natürlich, und natürlich auch finanziell. Denn so ein Fußballspieler arbeitet ja nur richtig 15 Jahre, wenn man das so sagen darf. Danach muss er gucken, dass er entweder von den Zinsen leben kann oder es irgendwie schafft, eine Anschlussverwendung zu finden, die bestenfalls was Besseres ist, als bei Adidas oder Pumas Lager zu reinigen.
Ja? Also die Bayern haben ja nicht nur das Problem, einen neuen Trainer zu finden. Die Bayern haben ja noch ganz andere Probleme. Also die müssen ja auch den Kader verändern. Also ich kann mir nicht... Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kader im Großen und Ganzen so zusammenbleiben wird. Da wird was passieren. Also Max Eberl ist, auf der einen Seite kann man ihm beglückwünschen, dass er beim FC Bayern diesen Job jetzt bekommen hat, aber der hat eine Menge Arbeit vor sich. Also da gibt es eine Menge Baustellen.
Die haben in der Vergangenheit, man fragt sich manchmal, bei Harry Kane, da habe ich gedacht, wie kann man so doof sein für so einen 30-Jährigen. Das war falsch, also, da liege ich falsch, kann man sehen, dass ich doch keine Ahnung habe. Aber es gibt auch Spieler, die eingekauft haben, von denen ich nicht weiß, was die bei Bayern München machen. Ist mir wirklich ein Rätsel. Ja. Das war blinder Aktionismus. Da ging es am Ende, glaube ich, das ist total bescheuert. Da musste man große Namen einkaufen. Ja, die mussten jetzt groß mal irgendwo einen wichtigen Verein gespielt haben. Es ging nicht mehr um die Qualität. Es ging nicht mehr darum, so die Mannschaft, den Kader so zu verstärken, dass er sich in der Champions League irgendwie halbwegs durchsetzen kann, geschweige denn in der Bundesliga. Also, was sie da gemacht haben, ist mir echt ein Rätsel.
Ja.
Also, ist mir ja egal, ich bin ja kein Bayern-Fan, aber trotzdem ist es etwas komisch.
Aber jetzt ist es so, das muss man sagen, die Bayern sind auf jeden Fall in der Chefetage aufgestellt. Also die Fronten sind klar und jetzt geht es darum, den Kader zu planen und einen neuen Trainer zu holen. Also dieses Kommen und Gehen da mit Kahn, Salihamidzic, das ist erledigt. Also
die brauchen noch einen Trainer, der zu diesem Mir-Samir-Scheiß passt, den sie da so haben.
Sebastian Hoeneß?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird er nicht, der ist ein bisschen zu jung noch. Ich glaube, die brauchen schon ein bisschen zu dem Selbstverständnis, dass der FC Bayern München immer oben steht, auch passt. Ich weiß jetzt nicht, was das für einer sein kann, aber das wäre so die Gewichtsklasse Ottmar Hitzfeld oder auch Jupp Heynckes, Carlo Ancelotti. Das sind so Leute, die aus ihrer Vita heraus sagen können, ja, wir passen zum FC Bayern, weil wir wissen, wo ich bin, ist vorne. Und dann so entsprechend agieren die dann auch. Und das ist so ein Sebastian Hoeneß vielleicht in 10 Jahren mal so weit, wenn er weiter Erfolg hat oder in 5. Aber jetzt noch nicht. Aber am Ende scheint es so. Ich kenne Max Eberl nicht. Du hast also von weiterer Nähe. Also ich glaube, dass der Sebastian Hoeneß nicht einkauft. Glaube ich.
Warten wir mal ab. Da können wir jetzt noch 2 Stunden...
Also wenn es aber anders kommt, dann sage ich
ja... Aber Lothar, wenn es um Familienangelegenheiten kommt, dann hat erstmal der Papa und der Onkel und
ja,
dann
kommt Max Eberl. Ja, aber beim FC Bayern München, es geht beim FC Bayern München, wir reden jetzt immer über die Bundesliga, das ist ja gar nicht mehr so entscheidend, leider Gottes, es geht ja um die Positionierung einer solchen Fußballgesellschaft, das ist ein mittelständisches Unternehmen, so. Ansatz, also die sind bei annähernd 1 Milliarde Umsatz im Jahr. Es geht um die europäische Positionierung. Und nicht nur darüber, sondern es geht auch um globale Positionierung. Und da ist nicht mehr die Frage, ob jetzt jemand mit jemandem schon mal gefrühstückt hat oder schon mal im Urlaub war oder man zusammen auf die Jagd geht, sondern es geht darum, in welcher Konstellation hat man den bestmöglichen Erfolg, weil man sonst von anderen Vereinen, wie zum Beispiel dem hochverschuldeten FC Barcelona oder dem Real Madrid, denen das Geld auch scheißegal ist, wird man nämlich dann bretthart abgehängt und dann ist es nämlich dann europäisch zweite Liga für FC Bayern München. Und das reicht nicht. Es reicht nicht, um die Ansprüche zu erfüllen, die der FC Bayern München haben muss, damit er die ganzen Nummern noch bezahlen kann, die er sich an den Hals gehängt hat.
Wer wird deutscher Meister?
Ja, hast du doch gesagt vor der Saison.
Köln? Hast du nicht gesagt Köln?
Das läuft nicht. Meine Kölner haben sich wacker geschlagen. Und wenn das faul nicht gewesen wäre am Anfang, das war natürlich dämlich.
Aber weil wir gerade schon mal Real Madrid da gab es eine Szene am Wochenende, die können wir vielleicht auch mal kurz erklären, auch wenn das gar nicht so zum Wuppertaler Fußball gehört, aber ist halt Real Madrid. In Valencia 2-0 zurückgelegen, 2-2 gemacht und dann die letzte Szene.
Segelt der Ball
in die Mitte, Schiedsrichter pfeift ab und Real Madrid macht das Tor. Ja. Was sagt man dazu, Andreas?
Tja. Das Spiel war zu Ende. Das war zu Ende.
Ein Spiel dauert 90 Minuten, nicht 90 Minuten. Und Bellingham kriegt noch rot. Also ist natürlich auch eine Schwächung.
Aber da sieht man mal, wie wichtig Schiedsrichter sind. Vielleicht ein kleiner Exkurs. Wir hatten am Samstagabend ein Spiel in der zweiten Liga, glaube ich, war es, wo dann Robin Braun gepfiffen hat und einen Elfmeter gepfiffen hat, wo dann die Fernsehkommentatoren sagten, war doch kein Elfmeter. Also wirklich, da muss man sagen, das ist für mich bemerkenswert, wie jemand in Bruchteilen einer Sekunde das erkennen kann, dass tatsächlich, und das war wirklich so, dass der Gegenspieler mit dem Schienbeinschoner am Schienbein des Angreifers war und deswegen sozusagen das war genial. Also ich meine, muss man einfach, das finde ich
ja, immer wieder bemerkenswert. Schon beschuldigt.
Finde ich immer bemerkenswert, dass ja, sowas
in der... Wenn er gut positioniert...
Ja, muss trotzdem sehen.
Muss er sehen, definitiv.
Ja. Und man sieht ich habe es in der 15 Zeitung noch nicht gesehen, aber es war halt tatsächlich so...
Und die kennen auch Bewegungsabläufe, gell?
Also cool. Also fand ich echt, muss ich sagen, fand ich total cool. Der hätte das in Madrid wahrscheinlich anders gemacht, der Robin Braun.
Ja, ich sag mal, das sind so Aktionen, da muss der Schiri sich auch manchmal nicht reinbringen. Dann pfeift man Dinge, klare Dinge ab oder lässt die Zehen laufen. Also ich
kann. Also ist egal, was er macht, aber das ist die unglücklichste Entscheidung überhaupt.
Hat es dir immer wieder mal gegeben, ja, Ecken, die in ihm, der Ball ist in der Luft und dann wird abgepfiffen.
Ja, aber das ist ja verarschend.
Dann lasse ich die Ecke nicht mehr schießen,
dann ist es gut.
Ja. Aber es wird Real Madrid jetzt auch nicht umwerfen, glaube
ich. Nee, weil ärgerlich. Die Konkurrenten haben auch Punkte gelassen.
Es ist trotzdem ärgerlich, das gehört sich nicht, das ist unsportlich, das macht man nicht. Das ist
schon ganz kurz noch, EM, zwei Spieler, die mir aufgefallen sind, Maximilian Bayer, der war ja früher bei Hannover schon irgendwo mit der Schnellste und der Führich ist immer noch am Laufen. Ich denke immer, beim Führich kommt irgendwann der Knick.
Der ist ja schon Nationalspieler. Beim Bayer sind jetzt alle dabei, ihn zum Nationalspieler zu machen. Ich finde, dass der bestimmt noch das Zeug dazu hätte, aber ich glaube, dass der hat jetzt 11 Tore gemacht in der Bundesliga, glaube ich, oder 12 oder 10.
12, glaube ich, 12.
Alle ist bemerkenswert, aber wie gesagt, auch da gilt.
Nagelsmann hat ja gesagt, es werden einige höchstwahrscheinlich nicht dabei sein, die überrascht sein werden, glaube ich auch.
Ja, dafür ist
ja
Toni Kroos ja zurück.
Die Personalie Toni Kroos heißt für Kimmich definitiv, Zentrum Mittelfeld ist erledigt.
Ja, richtig so.
Das heißt vielleicht für Ilkay Gündoğan, vielleicht spielt er nicht von Anfang an, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so passt, aber ich meine, Nagelsmann wird sich seine Gedanken machen.
Vor allem heißt es aber, dass wir keinen Tempofußball spielen werden. Das steht fest.
Ja, das mag sein. Auch. Aber Toni Kroos ist sehr schnell im Kopf und kann
Toni Kroos ist ein super Fußballspieler, ein erstklassiger Stratege, überhaupt gar keine Frage. Ich bin nur der Meinung, er hat selbst sich aus der Nationalmannschaft zurückgezogen. Ist er jetzt 34 oder 33?
Mag sein, ja. Heim-EM, das ist das, glaube ich, was ihn.
Ich verstehe nicht, dass man die. Übernehme ich auch keinen Verein in Wuppertal, weil ich ja kein Trainer bin, noch keine Ahnung. Aber ich verstehe nicht, dass man diese EM nicht benutzt, mal eine neue Phase einzuleiten, mit einer neuen, jungen, hungrigen Mannschaft. Du wirst, die scheiden nicht in der Vorrunde aus. In Deutschland werden die garantiert ins
Halbfinale. Der Dritte kommt ja weiter.
Ins Halbfinale kommen.
Ich kann dir sagen, Lothar, warum das nicht dafür benutzt wird, weil Nagelsmann über den Sommer hinaus auch nicht mehr Nationaltrainer ist. Dem geht es einzig und allein darum, diese Europameisterschaft.
Ja, dann haben wir wieder eine Chance verpasst, mal wieder den Fußball
ein
bisschen.
Lothar, der hat noch eine Sicherung eingedreht und das war's.
Genau.
Und das geht viel schneller, als wir denken. Wir sind jetzt schon im März im Juni ist die EM und da freuen wir uns eigentlich auch drauf.
Aber was wir, Entschuldigung Andreas, auch definitiv erwähnen sollten, ist, die Frauennationalmannschaft hat in den Niederlanden 2-0
gewonnen. Großes Versäumnis.
Und vor allem gut gespielt.
Letzte Woche haben wir es vergessen.
Und das zweite Tor war ein Horst-Rubesch-Tor, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Super Flanke von der rechten Seite.
Das ist doch jetzt wieder der Macho.
Nein, der Macho nicht. Ich wollte
doch kein Macho, bist du Teufel.
Doch,
ich bin nein.
Wir reden über Frauenfußball und du bist schon wieder bei Horst-Rubesch.
Ja, nee. Das ist der Trainer doch von
dir. Die Frauen haben, die Damen auf dem Platz, die haben es gedreht.
Okay, wenn das so rübergekommen sein sollte, dann ist das natürlich nicht so gemeint. Ich will damit nur sagen, es ist ja so, und seitdem Horst-Rubesch im Amt ist, läuft es ja ganz gut, das muss man ganz ehrlich sagen. Und das Ziel Olympia war auch nicht so einfach. Und natürlich sind die Spielerinnen in dem Fall die auf dem Platz die Entscheidungen. Nur wenn ich so ein Tor sehe, selbst wenn Rubesch nicht auf der Bank sitzt, dann muss ich halt an Rubesch denken. Also,
du hast vollkommen zu Recht, war ja von Lena Oberdorf erzwungen sozusagen das Tor. Ich finde, dass sich der Frauenfußball in den vergangenen 3, 5, 7 Jahren total verändert hat. Wenn ich sehe, wie die kommen jetzt auch schon alle tief geflogen. Also früher war das mal, ich habe das immer deswegen gerne gesehen, weil es eben mehr von der Technik kam und es war wirklich auch, da waren ein paar Spielerinnen, die konnten echt klasse Fußball spielen. Heute auch noch, aber heute ist eine gewisse Grunddynamik dabei. Ja, da muss man echt mal sagen, Junge. Ja, also, oder auch Mädchen meinetwegen. Auf jeden Fall ist alles viel halbe Höhe. Ja. Und wenn ich mir sehe, wie Lena Oberdorf spielt, da sage ich, der fühlt mich immer erinnert an den jungen Lothar Matthäus. So, wenn die da so das Mittelfeld flügt, wirklich wie ein Berserker. Aber die macht das klasse und so. Und ich finde auch, dass die, ich fand das Spiel sehr schön anzusehen, muss ich ehrlich sagen.
War ein tolles Spiel. Ich glaube auch, was der Trainer geschafft hat, war das rauszuholen, was in der Mannschaft drin ist. Da ist viel drin, aber ja, sind keine, die Spiele jetzt überfliegen wie früher. Also sag mal, wo eine deutsche Frauennationalmannschaft die Gegner weggehauen hat, die athletisch und dynamisch und von der ganzen Körperlichkeit gar nicht in der Lage war, da mitzuhalten. Aber das hat sich ausgeglichen. Und man muss überlegen, nur 3 europäische Mannschaften sind bei diesem olympischen Turnier dabei.
Das ist schon fast ein Skandal.
Nee, das sind ja insgesamt nur 12 Mannschaften.
Deutschland und die anderen beiden?
16.
12, Frankreich ist qualifiziert.
Frankreich und
Spanien, ne?
Spanien, ja. Genau.
Spanien spielen auch gut Fußball übrigens.
Ja. Und das ist eine Leistung und ich glaube zwar nicht, dass sie da viel holen können.
Warum denn nicht?
Ja.
Und die haben, guck mal, das,
wenn aber es nicht alle gibt.
Ja, aber es war, guck mal, die Niederländerinnen sind gerade in der Weltrangliste auf Platz 4, die Deutschen waren auf Platz 6. Also es ist schon auch, wir reden von der Weltrangliste und das ist auch relativ eng beieinander. Wir haben das ja gesehen im Spiel gegen Frankreich, wo die erste Halbzeit wirklich Käse war. In der zweiten Halbzeit war die deutsche Mannschaft besser, hätte auch das Spiel nicht verlieren dürfen, meiner Ansicht nach, aber egal.
Wenn es gut läuft, dann geht es richtig.
Die können dann schon und die haben auch einen sehr guten Trainer.
Medaillenspiele und dann wäre ich schon zufrieden.
Ja, aber man muss ja auch dazu sagen, dass dieser Erfolg, das gibt ja auch Selbstvertrauen und die Mentalität in der Mannschaft scheint ja super zu sein, weil man stand ja in einer Situation, die nicht so einfach war, nachdem die Weltmeisterschaft so schlecht gelaufen ist. Und ich finde, man sollte sich nicht einschränken vorher schon, dass man sagt irgendwie, Hauptsache wir sind dabei. Wenn man dabei ist, dann will man auch so weit.
Das ist in Köln der Fall, dabei sind alles. Da sind wir schon ein bisschen weiter.
Genau. Wir spielen eine Relegation gegen HSV und es gibt ein tolles Spiel gegen den Baumgart. Und Lothar, für dich zum Abschluss noch einen kleinen Tipp. Ich bin rein zufällig bei YouTube. Da gibt es einen Zusammenschnitt von Mönchengladbach gegen Manchester City im Europapokal.
Ja. Ist aber schon länger her.
Ja, ich weiß, wer da war.
Aber man kann es googeln oder bei YouTube suchen. Tolles Spiel.
Ja.
Man staunt wie der Bauklötze, wie trotz Maulwurfhügel am Bökelberg. Mhm. Wie deine Gladbacher oder eure Gladbacher.
Aber aus welchem Jahr? Das muss
79.
79, also nicht jetzt vor ein paar Jahren.
Mit einem Tempo wird Fußball gespielt in einer Klasse.
Ja,
guckst dir an,
ich guck mir das
öfter mal auch mal wieder.
Ich hab ja auch Sehnsucht nach Titeln, ich gebe es ja ehrlich zu. Und ich gucke mir dann ganz gerne mal, ich habe ja das große Glück, ja schon etwas älter zu sein, ich habe das ja alles noch in Teilen live gesehen. Wir wissen, nicht live gar nicht, selten. Wir wissen ja früher, das weißt du nicht mehr, da bist du noch zu jung, glaube ich, aber es gab ja früher mal den UEFA Cup abends ab 23:30 in ARD und ZDF.
Doch, da erinnere ich mich auch noch.
25 Minuten, 17 Spiele und dann hat man die ganze Woche hingefiebert und das war eine schöne Zeit.
Ja, das war jetzt aber wirklich zum Abschluss, das war immer der Tolle. Mein Bruder und ich, wir haben ja jetzt auf diese Ausschnitte gewartet und meine Mutter, die hatte irgendwie im Radio gehört und kam rein und hat dann
freudestrahlend
gesagt, die Kölner haben gewonnen, da waren wir dann.
Aber Andreas, weil du das gerade sagst, ich will das jetzt auch nicht zu lange ziehen. Ich gucke ja manchmal auch noch so alte Ausschnitte. Und die Jüngeren, die werden wahrscheinlich damit nichts anfangen können. Aber ich habe auch zufällig letzte Woche so ein Spiel, ich glaube 1973, FC Köln gegen Bayern München in Ausschnitten, 5 Minuten oder so geguckt. Und wenn ich sehe, wie Wolfgang Overath mit dem Ball, wie überragend der Fußball gespielt hat. Wie gesagt, die heutigen Jungs oder Mädels, die sich das angucken, die werden damit nichts mehr anfangen können. Aber das ist...
Ja, das Fußball ist einfach,
wirklich
das Weltklasse
einfach,
gewesen.
Ja, genau, also
das war
Fußballästhetik,
muss man sagen. Früher war nicht alles besser, aber jetzt wirklich zum Schluss.
Ja.
Aber vieles war sehr gut.
Vielleicht vergleichen wir zu weit.
Es gab neulich eine Dokumentation über die ungarische Nationalmannschaft, wie die 6-3 in England gewonnen hat. Die war
auch gut. Ja.
Das war schon toller Fußball.
Aber das war in den 50er Jahren.
Das war in den 50er Jahren.
Da warst du schon auf der Welt, ich noch nicht.
Puskas, Hidekuti.
Ja, das war eine gute Mannschaft. Aber so weit wollen wir jetzt nicht zurückgehen.
Jetzt sind wir aber fast schon...
Genau, jetzt wird das Herz.
Können wir noch eine Stunde so weitermachen eigentlich.
Nee, lass es lieber
nächste Woche. Jetzt sind wir dann schon fast da, weil der Fußball erfunden wird. Genau. Aber wir haben den Fußball erfunden und das machen wir nächste Woche wieder.
Ja, genau. Bis dann.
Bis dann, ciao.
Tschö.
Dies ist ein Podcast der WZ.